Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Episodencafés. Oder besser gesagt, zur ersten Ausgabe der zweiten Staffel. Denn mit dieser Sendung feiert das Episodencafé seinen ersten Geburtstag. Doch ohne lange Vorrede kommen wir gleich zum Inhalt der heutigen Ausgabe. Wir besprechen die Next Generation Episode Der Moment der Erkenntnis, welche nach geheimen Missionen auf Zeltris 3 gleich die zweite Doppelfolge in der sechsten Staffel der Serie darstellt. Wir, das sind wie gewohnt Jan-Patrick Schlame,
Thorsten Kroke
und Malte Kirchner. Bevor wir jedoch zur Besprechung kommen, wie gewohnt hier jetzt erstmal die Inhaltsangabe.
Die Enterprise besucht die gerade von der Föderation besiedelte Raumstation Deep Space Nine. Dort erfährt Worf, dass sein Vater Morg noch am Leben sein soll. Das kann er nicht glauben, ist er sich doch sicher, dass Morg beim Massaker auf Kitomer damals von den Romulanern getötet wurde. Aber seine Neugier ist zunächst geweckt. An Bord der Enterprise indes entdeckt Data bei einem Unfall, dass er die Fähigkeit zum Träumen hat, was er nun intensiver erforscht. Währenddessen hat Worf eine Entscheidung getroffen. Er lässt sich zu dem romulanischen Gefangenenlager fliegen, in dem angeblich sein Vater lebt. Dort angekommen, erlebt er eine Überraschung. Zwar wurde sein Vater tatsächlich auf Kitomer getötet, aber eine Reihe anderer Klingonen wurde damals gefangen genommen. Nach monatelangen Verhören sollten sie getötet werden, aber ein Romulaner mit Namen Tokath hatte Mitleid mit ihnen. Er entschloss sich, zusammen mit den Klingonen auf einen unbewohnten Planeten zu ziehen, wo sie alle ihren Lebensabend erwarten wollten. Daher haben die alten Klingonen inzwischen kein Interesse mehr im Worfs Befreiungsversuch. Das Problem sind aber ihre Kinder, die hier im Lager groß wurden. Es gelingt Worf, den Kindern die klingonische Tradition zu vermitteln, von der sie bisher abgeschirmt wurden. Die Alten sehen das schließlich ein und gemeinsam mit den Kindern lässt man Worf in die Freiheit ziehen. Soweit zur Inhaltsangabe. In den beiden Episoden stehen zwei unabhängige Handlungsstränge im Vordergrund. Zum einen entdeckt Data seine Träume, zum anderen will Worf die Wahrheit über seinen Vater wissen. Ich möchte hier zunächst nur auf Worfs Suche nach der Wahrheit eingehen. Die Behauptung, dass sein Vater noch am Leben sein könnte, ist für ihn eine schlimme Beleidigung. Denn sein ganzes Leben hat er nach den Idealen der Klingonen ausgerichtet. Und der wichtigste Begriff ist dabei die Ehre. Der Wunsch eines jeden aufrechten klingonischen Kriegers ist es, ehrenvoll im Kampf zu sterben. Gefangen genommen zu werden, ist eine Schmach. In Gefangenschaft weiterzuleben aber, das ist eine Entehrung. Für sich selbst, wie auch für die gesamte Familie. Worf hat letztlich gar keine Wahl. Er muss sich in das Gefangenenlager begeben, um die Wahrheit herauszufinden. Wenn sein Vater noch lebt, dann würde das auch Worf und sogar noch seinen Sohn Alexander entehren. In dieser Hinsicht hat Worf Glück. Denn sein Vater starb einen ehrenvollen Tod, wie es sich für einen Klingonen gehört. Den anderen Klingonen war dieses Glück jedoch nicht vergönnt. Man hinderte sie am rituellen Selbstmord, und als Tokath ihnen ermöglichte, in Abgeschiedenheit weiterzuleben, entschlossen sie sich, ihre Tradition aufzugeben. Der Konflikt, der sich bei Worfs Ankunft nun ergibt, liegt darin, dass diese alten Klingonen ihre Kinder nicht auf die traditionelle Weise erzogen haben. Worf mag vielleicht respektieren, dass die alten Klingonen sich selbst entehren, aber er kann ihnen bestimmt nicht vergeben, dass sie ihren Kindern das wahre Leben eines Klingonen vorenthalten haben. Also versucht er jetzt selbst, den Kindern dieses Verständnis über Mut und Ehre beizubringen, das sein ganzes Leben bestimmt hat. Unausweichlich kommt es natürlich dann schließlich zur Konfrontation. Entweder Worf muss sich beugen, oder er muss getötet werden. Denn man kann ihn natürlich nicht gehen lassen, oder zumindest scheint es zunächst so. Wenige Kulturen wurden bei Star Trek bisher so intensiv charakterisiert, wie es bei den Klingonen der Fall ist. Zunächst wurden sie noch als wilde Barbaren dargestellt, aber im Verlauf der Next Generation bekam man doch immer tiefere Einblicke in die reichhaltige und vielschichtige klingonische Kultur. Meiner Meinung nach bildet Birthright, so der Originaltitel dieser Episode, dabei den Höhepunkt. Denn trotz verschiedener Heldenepen und Heldensagen ist uns Menschen im 20. Jahrhundert der Gedanke an einen ehrenvollen Tod doch ziemlich fremd und nicht nachvollziehbar. Trotzdem lässt sich aber der Konflikt in dieser Episode ziemlich gut nachvollziehen. Man fiebert quasi mit Worf mit. Einerseits wünscht man sich, naja, oder zumindest ist es mir so gegangen, dass Worf die alten Klingonen überzeugen kann. Andererseits ist aber auch deren Standpunkt klar. Eine Patentlösung für diese Situation gibt es eigentlich nicht, kann es auch gar nicht geben. Und so ist eigentlich auch die Auflösung der Episode nur bedingt zufriedenstellend. Nun sind die alten Klingonen nicht nur ihrer Ehre beraubt, sondern haben auch noch ihre Kinder verloren, indem Worf sie mitgenommen hat. Ist das nun eine gerechte Strafe für ihre falsche Entscheidung damals vor so vielen Jahren? Oder ist es die Schuld der Kultur, in der sie aufgewachsen sind? Haben sie wirklich so viel Unrecht verdient, bloß weil sie weiterleben wollten? Das sind Fragen, die man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten kann. Und gerade dadurch ist Birthright meiner Meinung nach ein Höhepunkt der sechsten Staffel.
Da Jan sich auf den Handlungsbogen um Worf konzentriert hat, gehe ich etwas näher auf Data ein. Data erfährt, was es heißt, zu träumen, und gerade dieses Abstraktum in der Psyche wurde wirklich gut umgesetzt. Bemerkenswert ist Datas Vogelflug durch die Enterprise. Schön ist auch Datas Nachforschen nach den einzelnen Bedeutungen der abstrakten Traumbilder. Er kommt über die Schmiede zum Dampf und schließlich zum Vogel, welcher ja den Mittelpunkt des zweiten Traumes darstellt. Durch Datas erste Träume erfahren wir als Zuschauer eine ganze Menge über Träume allgemein, denn man erlebt ihre Bedeutung zusammen mit Data. Dieser Sachverhalt ist auch das, was die Folge wie auch andere TNG-Folgen so brillant macht. Die gelungene Darstellung von Abstraktheit. Man denkt selbst einmal, wie hier, über Träume nach. Man fragt sich, was ist das eigentlich? Erwähnenswert finde ich ferner den Besuch der Enterprise bei DS9, welcher aber meines Erachtens nur halbherzig dargestellt wird. Zwar bekommt man als Zuschauer den Cameo-Auftritt von Julian Bashir geboten, aber trotzdem hätte ich liebend gerne Siskos Begrüßung des Flaggschiffs oder einen Dabo-spielenden Riker erlebt, der den armen Quark ausnimmt, was ja später bei der Schachzug Verwendung findet. Schade, denn aus der hervorragenden DS9-Kulisse hätte man mehr machen können. Alles in allem ist Moment der Erkenntnis aber eine durchaus interessante Episode, bei der die abstrakten Eigenheiten einer Kultur wie Datas Träume oder Worfs Ehrgefühl, was Jan eben erklärte, treffend dargestellt werden.
Nachdem bereits beide Handlungsstränge von Jan und Thorsten besprochen wurden, möchte ich nun auf beide noch kurz eingehen. Was Worf betrifft, so treffen wir wieder einmal auf sein ziemlich engstirniges Verhältnis zur klingonischen Tradition. Obwohl er bei den Menschen aufwuchs, ist sein Traditionsbewusstsein mustergültig und über dem vieler Klingonen. Wir erinnern uns zum Beispiel an Kayla, die ihn trotz Alexander nicht heiraten wollte, oder an die unehrenhafte Duras-Verschwörung, an der auch viele andere Klingonen beteiligt waren. Selten trafen wir bislang in TNG Klingonen und werden auch in den Nachfolgeserien Klingonen treffen, die ein derart ausgeprägtes Traditionsbewusstsein wie Worf aufweisen. Dadurch wird der bestehende Konflikt natürlich verschärft. Man könnte Worf fast schon als intolerant bezeichnen. Zwar ist sein Standpunkt in Bezug auf die Tradition nachvollziehbar, was ihn jedoch nicht dazu berechtigt, pauschal Leute als unehrenhaft zu deklarieren. Die in der Kolonie lebenden Klingonen haben sich vom Reich distanziert, verlangen damit also gar keinen vollwertigen Status. In Bezug auf Data erleben wir in dieser Folge auch eine große Weiterentwicklung. Mit den Träumen gewinnt er zunehmend an Persönlichkeit, da er von nun an über ein Unterbewusstsein verfügt bzw. einen Zugang dazu gefunden hat. Inwieweit diese zunehmende Vermenschlichung Data letztlich zu etwas Gutem führte, ist eine Frage, die man erst seit den Filmen beantworten kann. Zu Zeiten der Serie jedoch wusste man seine Weiterentwicklung geschickt über die Staffeln zu verteilen und auf jede Weiterentwicklung aufzubauen. Data als vollständiger Mensch, seit Generations, enttäuschte jedoch. Doch das war zu Zeiten von Birthright noch Zukunftsmusik. Was leider auch enttäuschte, da gebe ich Thorsten recht, ist die Einbindung von DS9. Der Gedanke eines Crossover ist anzuerkennen, doch die Umsetzung ist einfach schlecht. Bashir und die Kulissen als Repräsentanten des am Erfolg von TNG anknüpfenden Ablegers scheint einfach zu wenig. Das Problem war wohl ein rein kostentechnisches, so wie im DS9-Pilotfilm Emissary außer Picard und der Enterprise auch nichts anderes von TNG zu sehen war. Man sollte aber meinen, dass man hier am falschen Ende spart. Gerade eben diese Detailarbeit fasziniert viele Fans. Abschließend kann ich mich den Meinungen von Jan und Thorsten eigentlich nur anschließen. Ich möchte zwar nicht sagen, dass Birthright für mich ein sehr großes Highlight der Serie darstellt, dennoch präsentiert die Episode eine sehr durchdachte Problematik in Bezug auf die Klingonen und eine gekonnte Weiterentwicklung in Bezug auf Data. Freunde der klingonischen Kultur kommen in dieser Episode auf ihre Kosten. Der Versuch, DS9 einzubinden, schlug jedoch meines Erachtens fehl. Kommen wir nun jedoch zur Diskussion. Jan, du sagtest bereits, dass du den Kulturenkonflikt sehr gut fandest. Denkst du nicht, dass wir sowas schon diverse Male in TNG hatten? Ich erinnere diesbezüglich nur an die Episode, in der Loxana Troi ihren designierten Ehemann dem Brauch seines Volkes opfert, das vorsah, dass die Menschen mit einem gewissen Alter rituellen Selbstmord begehen müssen. So barbarisch uns dieser Ritus möglicherweise auch vorkommt, ist es kaum etwas anderes als die Problematik in dieser Episode.
Das sehe ich eigentlich nur bedingt so. Du meinst sicherlich die Episode Die Auflösung, in der Roxana sich gegen die fremden Sitten stellte. Der Unterschied zu Birthright liegt meines Erachtens darin, dass es in Die Auflösung um die Bewertung einer Kultur durch eine andere ging. Bei Birthright hingegen ist es mit Worf ein Klingone, der sich gegen andere Klingonen stellt. Dadurch wird meiner Meinung nach ein viel tieferer Einblick in die eigentliche Problemstellung ermöglicht, als es sonst der Fall wäre. Denn schließlich sieht man die Situation aus Worfs Augen. Es stimmt allerdings, dass derartige Konflikte wahrlich keine Neuigkeit bei Star Trek darstellen. Der Grund, aus dem mir der Konflikt in Birthright sehr gut gefällt, ist eben, dass er aus einer anderen Sichtweise dargestellt wird als sonst. Und zudem ist das Problem auch eins, für das man kaum eine Musterlösung finden mag, so viel man auch darüber nachdenkt. Und genau solche Stories sind es, die die Stärke der Next Generation darstellen. Und die meiner Meinung nach auch danach, also bei Deep Space Nine und Voyager, nicht mehr in ähnlicher Glaubwürdigkeit geboten wurden. Aber zurück zu Data. Thorsten, du bist ja eben schon auf Data und seine Träume eingegangen. Wie bewertest du, dass Data jetzt träumen kann? Geht man damit seitens der Autoren nicht einen Schritt zu weit?
Nein, auf gar keinen Fall. In der Entwicklung von Data ist dies ein völlig sinnvoller Schritt. Erinnern wir uns. Am Anfang von TNG wurde Data als Maschine dargestellt, die noch nicht einmal einfache Floskeln verstand. Erst bei der Folge Wem gehört Data rückte die Person, ja, das lebende Individuum, immer weiter in den Vordergrund. Data ist ein perfekter Mensch. Ihm fehlten bis zu diesem Zeitpunkt nur Träume, auch Ausdruck von Emotionen genannt. Und natürlich Emotionen selbst. Mir fällt da gerade am Rande Spocks Bemerkung in Wiedervereinigung ein. Data sei der ideale Vulkanier. Da Data aber nach Menschlichkeit strebt, um das mal aufzugreifen, ist die Fähigkeit zu träumen ein Teilerfolg zu seinem Ziel. Deshalb ist die Entscheidung der Autoren vollkommen richtig, wenn sie Data träumen lassen. Ein weiterer Vorteil ist dies zudem für den Zuschauer. Er sieht, wie schon eben von mir erklärt, das Ganze aus Datas, nun will ich mal sagen, Kinderperspektive. Er muss es neu lernen. Das Ganze führt dazu, dass sich Data während TNG stetig weiterentwickelt, ja sogar Emotionen erleben kann, wie es in Generations dargestellt wird, was Malte wohl eher als enttäuschend empfand. Damit wäre ich auch bei meiner Frage. Malte, du sagtest gerade, dass Datas Weiterentwicklung geschickt über die Staffeln verteilt wurde, woraus ich hörte, dass du es gut findest. Warum sprichst du dann von Datas Emotionen seit Generations als enttäuschend, wenn er so nahezu ein perfekter Mensch ist? Das war Datas Ziel und nun hat er Gelegenheit, sein angestrebtes Stadium auszuleben. Ich finde dies sehr interessant und auch nicht schlecht gelöst.
Da bin ich mit Verlaub anderer Meinung. In Generations gelang es den Autoren, die Thematik um Datas Suche nach den Emotionen zu einem würdigen Ende zu bringen, indem er endlich den Chip einsetzte und bis zum Ende des Films auch zahlreiche Emotionen durchlebte, um wieder zur Normalität zurückzukehren. Soweit, so gut. Doch damit verlor Data auch sein Ziel und gerade in den beiden darauffolgenden Filmen spürte man das doch sehr eindeutig. Die Verlockung durch die Borg, wie ihn Data noch menschlicher zu machen, war bereits nicht mehr sehr groß. Zumindest schien es einem als Zuschauer nicht so. Und in der Aufstand wusste man erst recht nichts mehr damit anzufangen. Auch charakterlich führte es zu einer Wende, die man so unbedingt nicht haben wollte. Data als vollwertiger Mensch in dem Sinne, dass er emotional und nicht wie bisher nur rational reagiert, das ist befremdlich und man merkte auch ganz eindeutig, dass das den Autoren schon ein wenig lästig war, sie sich dieser tiefgreifenden Wandlung aber auch nicht entziehen und Data in seinen Urzustand zurückversetzen konnten.
Das war sie, die 13. Ausgabe des Episodencafés. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, Sie auch im November wieder begrüßen zu dürfen, wenn die Deep Space Nine Episode Zu den Waffen im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht. Fragen, Kritik und Anregungen können Sie uns wie gewohnt an unsere E-Mail-Adresse appcafe@startrek-index.de schicken. Bis bald!
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index, DSI, unter www.startrek-index.de.